und willkommen zu einer weiteren Sendung von Zehnerkarte. Heute mit Christian Meyer-Oecker, Salsa-Fan.
Der ersten Stunde. Schönen guten Abend, Hans.
Guten Abend.
Schön, danke für die Einladung.
Gerne, freue mich.
Ich auch.
Kurz im Voraus, Christian und ich, wir teilen schon ziemlich viele Gemeinsamkeiten, musikalisch gesehen. Aber Salsa eventuell die...
Ist die größte oder?
Davon, würde ich sagen.
Brasilien, ja, aber Salsa, da kocht das Blut, Entschuldigung bitte, diesen komischen Begriff, kocht es etwas höher noch.
Brasilien hat nachgelassen bei uns beiden.
Auf jeden Fall.
Es gab eine Zeit, wo wir viel mehr für Brasilien gebrannt haben, wenn man so will.
Das stimmt. Brasilien ist irgendwie, will man und Salsa muss man.
Das ist schön gesagt. Würde ich sagen. Zurzeit würde ich das auch genauso sehen.
Aber für mich ist dieses Rumbero-Ding essentiell, muss ich sagen.
Sehe ich ähnlich. Ich glaube, das ist vor allem bei der Salsa-Musik, es hat noch viel mehr teilweise so ein Afro-Ding, was es vielleicht, was da durchkommt.
Ja,
ich glaube, das ist das Ding.
Auf jeden
Ding.
Fall. Es hat ein Afro-Ding, es hat dieses irgendwie, man wäre gerne irgendwie Mitte der 70er, Anfang der 70er in New York gewesen, im Barrio, und du bist ja immerhin Bolivianer, ich bin ja nur Staatsdeutsch, das ist ja total langweilig, aber
ja, aber auch dann finde ich, und dann können wir eigentlich zum Thema direkt anfangen, auch das täuscht, finde ich, denn wir sprechen heute über Larry Harlow, kein Latino.
Das stimmt.
Sondern der Jude.
El Judio Maravilloso, wie
genau
man ihn nannte, genau.
Der Marvelous Jew.
Genau, der tolle, ja.
Und das ist auch lustig, jetzt habe ich kurz, bevor wir anfangen mit den Platten, eine Geschichte. Vor 5 Jahren, als ich in Kolumbien gewohnt habe, dann saß ich mit ein paar Mitkommunitoren am Tisch, dann ging es halt so um... Die eine Mitkommunitorin von mir erzählte begeistert halt, dass sie schon irgendwo so stolz sei, aus Kolumbien zu sein, denn immerhin käme Salsa aus Kolumbien. Und ich war so, yo, wait a moment. Salsa kommt aus New York.
Das
und ich
ist
war
richtig.
So, was? Aus New York?
Ja.
Und ich war so, ja.
Salsa kommt aus New York.
Salsa?
Jerry Masucci und Johnny Pacheco, irgendwie Fania Label Erfinder.
Von einem Italiener gegründetes und, Label.
Genau.
Von einem Jude, der ziemlich vorne mit dabei war, no. Der König der Weißen und der Schwarzen, wie der genannt wurde.
El Rey de los Blancos y de los Negros.
So ist es.
Genau.
Und das ist auch interessant, das ist tatsächlich das, was so die amerikanische Identität so stark ausmacht. Unter anderem ist natürlich halt vor allem in den spanischen sprechenden Ländern Salsa oder Cumbia.
Ja.
Aber Salsa war sehr, auch in Kolumbien, wo Cumbia herkommt, oder auch in Peru, ist halt ein Riesending.
Ja.
Das ist interessant zu merken, das hat nicht nur mit der lateinamerikanischen Identität zu tun. Sie ist in New York, sie ist überall, genau. Wir sprechen heute über Larry Harlow, weil er dieses Jahr gestorben ist.
Das ist richtig, sehr
am
traurig.
Am 20. August, im Alter von 83 Jahre alt. Und wir haben viele Platten, die zum Teil, wo er produziert hat oder wo der selber.
Er war lange eigentlich der musikalische Leiter von Fania Records, also hat alles arrangiert, und irgendwie natürlich waren die Chefs Johnny Pacheco und Jerry Masucci vorne, aber Larry Harlow war der Typ an den Tasten im Hintergrund, der das alles irgendwie arrangiert hat und alles gemanagt hat.
Ja.
Und hat einfach die besten Platten gemacht. Würde ich sagen, mit Willy Colon und Hector Lavoe.
Auf jeden Fall.
Das sind die drei Typen hinter Fania, wo ich sagen würde, das sind sie.
Ja, vielleicht noch Miranda, wie heißt er nochmal?
Ismael Miranda, der Miranda. Playboy, sagt man ja auch über ihn.
Sauhübscher Typ.
Super hübsch.
Also es auf gibt jeden diesen Fall. Eine Video, wo, also von den Filmen, werden wir noch später drauf hinkommen.
Our Latin Thing.
Da gibt es einen Videoclip, auch so wie der im Film auftaucht als junge Miranda, und du guckst ihn an, ja. Und so, fucking hell, sieht der gut aus. Kein Wunder, dass er der Playboy genannt würde.
Fuck, auf jeden Fall.
Ja, unfassbar.
Hast du recht, Hermes. Aber ich meine, wir wollen ja auch nicht nur reden, wir wollen ja auch
genau.
Musik hören. Und
sehr
wir
gut.
Fangen mal an mit dem ersten Stück, glaube ich, oder?
Ja, gerne. Was hast du denn mitgebracht?
Ich habe von der zweiten Orchester Harlow-Platte, Getting Off, Bayan Dote, das Stück Tu non lo creas mitgebracht.
Alles klar. Dann ab dafür. Tu no lo creas. Boah, sind das viele Dinger hier.
Do it.
Hammer. Mega.
Ist gut, ne?
Ja, ist super. Und was ich besonders sehr gerne mag, ist nämlich auch, der Gesang ist sehr nah an Bolero gerade.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist so ein Bolero-Gesang.
Deswegen wollte ich ja mit anfangen. Nicht sofort irgendwie.
Genau.
Sondern so. Ja, genau.
Und das ist, da merkt man auch, das ist wieder so ein Ding, weil Bolero war, das muss man auch sagen, denn in New York nicht so groß. Das ist schon wirklich.
Das stimmt.
Südamerika.
Ja. Ja.
Ich glaube, das Mexiko, da ja. war ja, ja. Bolero sehr
ja,
stark.
Ja. Na, stimmt. Ja, hast du recht. Ja.
Und das ist auch interessant zu merken, dass Larry Harlow einfach, weil man halt so auch so komplett da drin ist und ja. etwas spielt, was gar nicht in New York eigentlich so ein Sound, weil der Gesang ist ganz klar Bolero, so vom,
auf jeden Fall,
vom
ja,
Stil
ja.
her.
Ja, ja, stimmt.
Ich finde es immer wieder Hammer.
Ich finde es auch Hammer. Die Platte ist eh Hammer. Ja. Hast du die, Hermes?
Ich habe die leider nicht. Ich glaub,
musst du haben, die ist so, da ist jedes Stück gut.
Habe ich keine und hätte besonders gerne eine. Das wird darauf hin, wenn wir später kommen. Genau. ja, das war nämlich 67 rausgekommen auf Fania. Das war sein zweites Studioalbum.
Genau. Das erste war, glaube ich, Getting Off, ne?
Genau, richtig. Und danach kam El Exigente.
Dann schon?
Das war das dritte,
okay.
Genau.
Okay.
Das war dann, darauf kam das dritte.
Okay.
Nochmal, ich finde es echt abgefahren, dass jemand, der nicht aus Südamerika kommt, gar nicht mit der Sprache was zu tun hat.
Das stimmt, ja.
Eigentlich so in diesen.
Meinst du mich oder Larry Harlow?
Dich auch. Du bist der Kölner Larry Harlow dann, so vom Gefühl her. So, und genau, und ich pille jetzt dann direkt meine erste Platte dann. Und was ich jetzt dabei habe, ist nämlich auch jetzt eine Compilation, weil ich jetzt leider nicht die erste habe und auch nicht die zweite oder die dritte. Und zwar von Machito and His Afro-Cubans. Bevor wir anfangen, ich spiele einfach den Song direkt.
Mach's.
So.
Super. Machito war mein erster Kontakt zur lateinamerikanischen Musik, muss ich sagen. Ich habe vorher das nie gehört und dann kam irgendwann Machito, der Crescendo und sowas, und ich dachte mir, wow, was ist das?
Und das Interessante jetzt auch dabei ist nämlich, dass Machito tatsächlich auch mehr oder weniger zusammen mit Tito diejenigen waren, die nicht unbedingt Salsa, aber lateinamerikanische Musik in New York eingeführt haben.
Mambo und Cha-Cha-Cha, ne?
Genau.
Die
Mambo
beiden. Cha-Cha-Cha.
Und deshalb habe ich jetzt, genau. Jetzt mit Caso Perdido. Caso Perdido. Oh, wenn ich schon Spanisch spreche. Genau. Caso Perdido, Machito and his African Cubans. Das interessanteste Ding dabei auch ist nämlich, ich glaube, wir reden von erste Machito and his Afro Cuban Platte. Lass mich nicht lügen. Ich gucke direkt nochmal nach. Ich glaube, das war 49.
Ich hätte ja 52 gesagt, aber 49 klingt auch ganz gut, ja.
Ich gucke mal direkt nach. 47.
Okay, fuck. Also ich habe gestern noch die Arte-Doku über die Salsa, also lateinamerikanische Musik in Nueva York geschaut, und da ging es auch mit Machito und Tito Puente los und Anfang der 50er, also von wegen irgendwie Cha-Cha-Cha und Mambo etc. pp. Und dann kam halt ganz schnell Fania und dazwischen war eigentlich nichts.
Genau, das ist nämlich, deswegen habe ich auch Machito mitgebracht, so als derjenige, der wirklich
Das Zeug dahin gebracht hat.
Genau. Interessant dabei ist es auch, finde ich, der Namensgeber in his African Cubans, 47 in den USA, eine Band so zu nehmen, wo es ganz klar um das Afro-Ding geht.
Das stimmt, ja, klar.
ist schon ein Statement, finde ich. Es ist schon ein Acknowledgement, okay.
Absolut.
Und wir es haben ist ja, Afrika, was haben, da durchkommt.
Absolut. Wir haben ja immer diese Rhythmen, also die ganzen Congas und die Bongos, das ist alles Afrika. Wir haben dann die Bläser, diesen Jazz sozusagen.
Richtig. Sehr Big Band-lastig.
Big Band-lastig. Und wir haben dieses ganze, sagen wir mal, Piano-Zeug etc., was dann das neue Ding ist, nämlich die Salsa, das es vorher nicht gab. Und genau das ist die Melange aus Jazz, das neue Salsa und die afrokubanischen Rhythmen.
Und ich fand, also genau, ich habe das irgendwann mal in ein Interview gesehen, habe ich jetzt vergessen, mit wem. Vielleicht gucke ich das nochmal an, schaffe ich nach einem Link, also in den Podcast-Link nochmal dazu zu stellen. Das war schon, man musste es sich schon trauen, auch in New York, fast Mitte der 40er, das Wort, also sich zu bekennen, das zu stimmt. den Afro-Heritage.
Ja klar, auf jeden Fall.
Das ist nicht ohne. Also das ist schon, hört sich für uns jetzt so selbstverständlich an. Aber eigentlich, wenn du in Showbusiness bist und dann dich so direkt dazu bekennst, das ist so in den USA.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Das ist getraut.
Auf jeden Fall. Aber wir sind natürlich dann jetzt gleich 20 Jahre später, 25 Jahre später, irgendwie Ende 60er, Anfang 70er, wo sich diese ganze Melange sozusagen weiterentwickelt. Und die ganzen, vor allem Puerto Rico ist natürlich entscheidend dafür. Ja. Also die Puerto Ricaner in New York sind natürlich die Leute, die das voranbringen. Und da entwickelt sich irgendwann diese komische Mode, dieser komische Begriff Salsa. Was ist das eigentlich? Fragt man sich natürlich. Und Hermes, hast du eine Antwort?
Ich habe eine Antwort, aber ich glaube, ich würde noch davor auf was anderes eingehen, weil du sagst, die Puerto Ricaner, wo du vollkommen richtig da liegst. Aber ich glaube, vor allem, weil Machito war, die waren Kubaner.
Ja, genau.
Und ich glaube, dass die dadurch, dass die kubanische Revolution kam, also ich glaube, die kubanische Revolution hat so eine riesen Rolle nochmal da gespielt. Das ist so ein bisschen so eine kleine Pause gab das dadurch.
Stimmt. Ja.
Ich glaube, so durch die kubanische Revolution gab es so eine, jetzt nicht unbedingt Distanzierung, aber einfach von gewisser Zeit wurde es ein bisschen ruhig drumherum.
Das stimmt.
Bis dann die Puerto Ricaner kamen und dann nochmal richtig.
Natürlich muss man auch sagen, dass unter anderem so jemand wie Celia Cruz aufgrund der kubanischen Revolution aus Kuba wegging. Mhm. Fand ich ja immer auch schwierig. Also ich mag Celia Cruz, aber ihre Rolle sozusagen als Renegatin, also ich muss da weg, weil da ist jetzt die Revolution, fand ich immer auch ein bisschen zwiespältig, muss ich sagen.
Ich finde es zwiespältig. Wir könnten auch natürlich das große Thema kubanische Revolution, die auch in der lateinamerikanischen Identität in Gesamtlateinamerika eine sehr wichtige Geschichte ist.
Ja.
Ich glaube, so über das gesamte Kontinent hinweg hat dieses Ereignis eine Riesenrolle gespielt für alle südamerikanischen Länder.
Bis heute.
Und bis heute
das
noch.
Das darf man nicht vergessen. Fall. Kannst du finden, wie du willst. Kannst du sagen, alles blöd, alle Menschenrechte scheiße. Kannst du auf der anderen Seite sagen, Gesundheitsversorgung top, alle sind geimpft. Haha, anders als in Sachsen oder so.
Ich habe da einen Monat gelebt in Santiago de Cuba.
Si.
Da, also ich habe da mit Dennis Freischland damals, hat er ein Buch über Kuba geschrieben. Mhm. Und das war kurz nachdem ich in Kolumbien also ein Jahr gelebt hatte. Zwischendurch war ich dann immer wieder, ich war mal in Peru, dann in Kolumbien, dann in Brasilien, dann in Bolivien. Und ich war, als ich in Kuba war, musste ich auch sagen, erstaunt, wie gut organisiert das Land war. Natürlich arm, also arm in Bezug auf es ist halt im Vergleich zu Brasilien arm, aber ich habe nie die Armut gesehen, die ich in Brasilien gesehen habe, die ich in Kolumbien gesehen habe. Diese Armut, die gibt's in Kuba halt nicht. Das muss man auch, natürlich gibt's andere Sachen wie die Reisefreiheit oder die Pressefreiheit, das kann man dann auch, so muss man auch so sagen. Wiederum muss man echt sagen, ich habe kein einziges Mal einen Obdachlosen da gesehen, kein einziges Mal in Lateinamerika, in gesamten, überall wo ich war, in den USA auch. Fucking hell, es ist like,
ja.
Das fand ich so krass.
Ja.
Keinen Obdachlosen. Es gab kein Chaos auf der Straßen. So wie es in Südamerika der Standard ist. Und es war sicher. Das war auch so ein Ding. Wir waren jede Nacht unterwegs, rumkaufen. in manche Tür geklopft, weil wir wussten, da wird es so rum unter der Hand verkauft. Alles kein Problem. Kein einziges Mal gab es ein. Das ist schon erstaunlich.
Auf jeden Fall, wir müssen jetzt keinen Revolutionsromantizismus machen, aber ich bin ja nicht bei dir.
Ich wollte
aber
nur
ich finde einfach, dass man einfach sagen muss, dass ein Land irgendwie seit 40, 50 Jahren seine Identität behält, mit allen Widersprüchen. Es gibt einfach nicht schwarz-weiß, es gibt sehr viele Grautöne und so weiter. Und da muss man an anderer Stelle vielleicht drüber reden, weil wir haben auch gar keine kubanische Musik jetzt hier, außer Machito und so weiter. Außer
Machito, genau.
Und trotzdem ist es ein Staat und ein Land, ein System, wo ich sagen würde, da kann man sich auf jeden Fall ein paar Dinge von abgucken, sagen wir es mal so.
Genau, das sage ich auch so.
Das würde ich jetzt so sagen.
Auf jeden Fall.
Ich bin ja lustigerweise Mitteleuropäer, also Deutscher. Ich war ja noch nie in Lateinamerika. Ich war noch nie in Südamerika. Ich war noch nie in der Karibik. Ich bin ja total reiseunlustig und trotzdem liebe ich diese Musik. Das ist ja eigentlich Quatsch.
Nein, Quatsch, finde ich das nicht.
Ich finde schon.
Man muss jetzt, nein. Ich finde es halt so, man muss nicht da gewesen sein, um die Musik zu lieben. Das ist ja auch das Schöne daran. Die Musik reist auch zu dir. Das reicht ja auch. Also,
das stimmt.
Die ist ja die ist grenzenüberschreitend. Das ist ja das Tolle dran.
Folgende Musik reiste auch zu mir. Und zwar vor ungefähr 3 Jahren, als ich auf einer Schallplattenkauftour in Belgien war. Und es war sehr enttäuschend. Enorm enttäuschend, das weißt du auch, Hermes, ich habe dir erzählt, wir waren irgendwie bei einem jemanden in Brüssel, der irgendwie angeblich hunderttausende Soulplatten hatte, es waren irgendwie 5 im Keller und so, eher verschimmelt, und er hat dann noch eine Adresse von einem Kumpel uns mitgeteilt, der einige Platten zu verkaufen habe, und da habe ich gekauft The Power of Love von Joe Acosta auf Ghetto Records. Und
darf ich unverschämterweise fragen, wie viel du dafür gezahlt hast damals?
100 Euro.
Geschenkt.
Geschenkt, genau.
Wirklich geschenkt.
Ja, genau. Wir hören jetzt La Traición, Una Traición, Entschuldigung, von Joe Acosta, The Power of Love.
Yep, einer meiner absolut Lieblings-Salsa-Songs ever. Was für eine Nummer.
Ba, Jesus,
was
ba, ein ba, Banger. Ba, ba.
Und da, auch ba, da ba, muss man auch
ba,
sagen,
ba, ba, ba.
71, kein Funny-Platte, Ghetto Records, New York. Auch ein New Yorker Label.
Das stimmt, ja. Auf jeden Fall. Aber nicht so bekannt.
Nicht so bekannt, aber auch gute Platten. Also auch ein paar guten Platten rausgebracht.
Super gute Platten, aber sehr kleine Auflagen.
Ja.
Hast du nicht vergessen. Und Fania hat natürlich super verkauft.
Fania würde, glaube ich, auch durch den Film, der noch gleich besprochen wird, ich glaube, der Film vor allem hat Fania so in Lateinamerika auch sehr bekannt gemacht.
Das stimmt, aber sie haben auch damals in New York verkauft. Man darf nicht vergessen, dass sie beim Rumble in the Jungle dabei waren, 1974 in Kinshasa, George Foreman gegen Muhammad Ali. Da war irgendwie, wer war dabei? Celia Cruz auf jeden Fall, Hector Lavoe, Willy Colon.
Der Crème de la Crème. Sozusagen.
Genau, das waren die Fania Oysters mit James Brown war dabei. Wer hat noch gespielt? Oh Gott, Bobby Womack, glaube ich auch, ne? Ich glaube.
Auch Rest in Peace, Bobby Womack, auch neulich gestorben, vor 3 Jahren.
Okay, stimmt, hast du recht. Aber das war natürlich das große Moment für die lateinamerikanische Musik, irgendwie auch für Fania Records da in Kinshasa dabei zu sein, 74. Und dann gab es dieses große Konzert im Yankee Stadium, was groß angekündigt war. 40.000 Leute waren da. Man durfte den Rasen nicht betreten, glaube ich, weil die Yankees verboten haben, dass die Latinos ihren heiligen Rasen betreten.
Scheiß Yankees.
Genau. Und nach 15 Minuten ich hab's und nach 15 Minuten haben, glaube ich, irgendwie alle Leute den heiligen Rasen gestürmt, und
ja,
das Konzert wurde abgebrochen.
Dreht den Rasen kaputt.
Aber ich glaube, es wurde abgebrochen. Aber genau weiß ich es auch nicht. Ich müsste es nochmal nachlesen. Aber auf jeden Fall war natürlich Mitte der 70er, Fania Records war in jedermanns Mind. Jeder hat über Fania geredet, und wir hatten die großen Stars, Willy Colon, Hector Lavoe, Johnny Pacheco, Ray Barretto nicht zu vergessen,
ja,
der damals angefragt wurde von irgendwie Herbie Hancock und alle diesen Jazzgrößen. Kannst du nicht mal ein paar Congas trommeln? Billy Colon wurde gefragt, kannst du nicht mal ein bisschen Trompete, Posaune bitte bei uns spielen und so weiter. Das war die große Zeit, Mitte der 70er.
Ja.
Ganz klar.
Da ist natürlich dann solche Labels wie Ghetto Records natürlich dann leider Gottes untergegangen. So ein bisschen schon untergegangen. Das ist,
auf jeden Fall.
Auch sagen.
Natürlich.
Weil wäre jetzt Joe Acosta auf Fania gewesen,
dann wäre seine Platte auch leichter zu bekommen, weil er einfach mehr verkauft hat.
Genau, richtig.
Ich glaube, so hat er eine Auflage von 500, würde ich tippen, oder 1000, ich weiß es nicht.
Wo natürlich die Hälfte davon verschwunden ist, in irgendeinem Keller
verschimmelt. Genau, auf jeden Fall.
Wo es halt leider immer so ist bei solcher tollen Platten.
See.
So, just to ask like a noob question.
Yeah.
Is it, like this record you said, it's super expensive now.
Yeah.
Is that because at the time there just weren't many printed or?
Exactly.
Yeah, exactly.
So it was like a more of an underground artist that became bigger many years later, or was he big in his time? Or, I mean.
He was never big, I think.
No, I don't think he was
big. I think nobody knows about anything about Joe Acosta.
No, I mean, you know, like.
But then he was influential to other artists or something like that, and he just.
Not even that.
I don't know.
Because, you know, like, if you go to the Discogs page, the only thing that under Joe Acosta says is...
Two records, I think.
Yeah, two records, and it's like profile. Died April 6th, 2020. That's
okay,
it.
Yeah.
There's no information about the dude.
Yeah. And at some point, the record just caught on. That's quite magical, isn't it? It's like this unknown record just becoming big.
Yeah, of course, totally. Yeah.
Yeah.
And that's, I think that's why we both love this record, because it's pretty not well known and really rare, and it's really great.
He sings in a great way.
Yeah, I love him singing. It's like Hector Lavoe.
Exactly. He has this Puerto Rican. Yeah, he's Puerto Rican.
Yeah.
We can say this. No, yes. I don't know if he's Puerto Rican. I'm sure he's Puerto Rican.
He should be Puerto Rican.
He sings like a Puerto Rican.
Yes.
He rolls this tongue by airs like you're like, oh my
and
so
yes,
sexy.
it's so high,
yeah.
Like Hector Lavoe, and he sings in this really lovely manner. Mm. I love it.
Yeah,
I love amazing. This. Yeah, me too.
It's really good. I think it's like besides that's like a very rare record. It's the way he sings that makes so special. It's a shame. It's a shame that he didn't acknowledge the. He didn't get the
acknowledgement.
The acknowledgement that he would have deserved, because he deserved like a lot of acknowledgement. Yes. I mean, look at the cover. Show him the cover. The cover is amazing. Look at that guy.
So brilliant.
Yeah, it's
so
cool.
Brilliant.
Yeah.
I love it. So brilliant.
Yeah, it looks like it's called Love. The record's called Love. He looks like Love. He looks like a gigolo.
Yeah, I mean, his picture's inside a love heart.
Yeah. Genau, 71.
Yes.
Und genau, das ist Ghetto Records, New York, und da sieht man schon wieder auch New York.
Klar.
Klar.
Natürlich.
Eigentlich wollte ich eine andere Platte zeigen, aber dann, dadurch, dass wir jetzt nicht bei einem New Yorker Label sind, bei einem New Yorker Label sind, die nicht Fania ist, gehe ich auch zurück auf ein anderes New Yorker Label, die nicht Fania ist, wo allerdings Larry Harlow die Platte produziert hat. Nämlich Kotick Records.
Kotick.
Die Kotick Records würde irgendwann von Fania übernommen. Also die Rechte drauf würden von Fania übernommen. Aber zu dem Zeitpunkt, als Kotick war, es war New York, dass man auch so ein Bild mitbekommt, wie viel Salsa in New York zu der Zeitpunkt war.
Es war nur Salsa in New York.
Es war Salsa,
Soul gab es nicht, oder?
Salsa.
Es gab keinen Scheiß Soul. Ja, es gab nur Salsa.
Und man vergisst, also man hat das gar nicht im Kopf, wie Salsa schon frenatisch diese Stadt war.
Ja.
Wir reden von Fania, als das große Label war auch das große Label, die da saß. Und jetzt haben wir Ghetto Records mit Hammerplatten. Jetzt haben wir nochmal Kotick, die auch relativ schon, was haben wir die da? Auf jeden Fall so um die 100 Platten rausgebracht haben. Ich spiele jetzt diese Platte, nämlich hat auch Larry Harlow mitproduziert.
Harlow.
Die Platte nennt sich Hot, 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 Caliente de Vicio, Johnny Colon. Und es ist auch, muss man sagen, einfach ein Banger.
Hammer.
Es ist ein Banger.
Johnny Colon ist auch ein Posaunist.
Ist echt ein Banger.
Banger.
Bah. Spanish Harlem. Auch New Yorker. Johnny Colon.
Auf jeden Fall. Toll.
Es ist großartig. Der lebt noch.
Lebt er noch?
Der lebt noch. Das, lass mir den nach Köln einladen.
Soll mal spielen, auf jeden Fall.
Unbedingt spielen.
Nein, aber ich glaube, wenn man in den 70ern irgendwo in den Barrios oder dem Barrio unterwegs war, als halbwegs musikoffener, kulturoffener Mensch, dann kam man an der Salsa nicht vorbei.
Ja, das glaube ich auch. Ja.
Ich wäre echt gern dabei gewesen. Ich bedauere nichts mehr, ich betone das, nichts mehr, als dass ich damals nicht ein Puerto Ricaner in New York war. To be honest.
Ich würde sogar vermuten, es ist so von der Musik her, von der Qualität der Musik her, ich glaube, es wäre spannender als 20 Jahre später zu den ganzen Post-Punk-Geschichten gewesen.
0,0, interessiert mich überhaupt nicht. Also, ich möchte wirklich, Hermes, ich möchte wirklich damals Puerto Ricaner, was auch immer, Kolumbianer, I don't care,
Hauptsache
gewesen
dabei.
Sein.
Ich oder Jude, wie im Fall von Larry Harlow.
Ja, genau. Seine Mutter war ja Opernsängerin.
Genau, seine Mutter, genau. Opernsängerin, ja. Und der Vater war
Bassist
auch,
irgendwo.
Genau,
in irgendeiner Latin-Band, genau,
tatsächlich.
In irgendeiner Latin-Band, genau. Und ich würde einfach gerne dabei gewesen sein. Ich hätte es so genossen. Dieses Fuck, es ist dieses, es spielt was und du bist sofort dabei.
Das ist halt das Ding, was ich irgendwann finde, so bei brasilianischer Musik, was es halt beim Salsa nicht gibt. Bei Salsa gibt,
genau.
Andersrum.
Genau.
Das ist nämlich, Salsa nimmt dich grundsätzlich immer mit.
Sofort. Und brasilianische Musik, da denkst du so, ja.
Ich finde, Samba nimmt dich immer mit.
Samba auch?
Genau.
Richtig? Genau.
Und das ist halt so, und ich mag einfach das, oder ich sag's einfach so, ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass Samba noch viel mehr an der Afro-Dings,
ja, genau, auf jeden Fall, ja, klar.
Und das ist so eine, das nimmt dich einfach mit.
Auf jeden Fall. Trotzdem möchte ich jetzt sagen, brasilianische Musik, jedes Stück von Chico Buarque nimmt mich auch sofort mit.
Chico Buarque ist, ja.
Tobi, also muss ich ganz kurz sagen, ja, weil das,
bin ich bei dir.
Wir wollen nicht ungerecht werden.
Nein, also für
Chico Buarque ist super.
Natürlich, Chico Buarque ist
super. Aber trotzdem, jedes Salsa-Ding haut mich sofort rein.
Da bin ich bei dir. Also das heißt nicht, dass Brasilianer, na, wir beiden sind ja, ich würde immer noch unter meine persönlichen Top Ten ist tatsächlich eine brasilianische Platte. Ich glaube, da ist keine Salsa-Platte unter meine Top Ten, tatsächlich.
Nee,
obwohl ich viel mehr für Salsa brenne als für brasilianische Musik, aber
ja, ich
zum
weiß.
Beispiel die Nilton Nascimento mit Low Clube, Borges,
Clube de
Esquina.
Das ist die beste.
Das
Nein.
Ist mit der beste brasilianische.
Die zweitbeste. Die beste ist Arthur Verocai.
Ja,
das
bin
ist
ich bei
für
dir.
Mich die beste brasilianische
Platte. Die beste ist Arthur Verocai und die zweite ist die
zweite. Da habe ich auch
und
neulich,
das unter meine Top Ten.
Habe ich neulich zu meinem ever. Kollegen auch gesagt, das sind genau meine beiden brasilianischen Platten, die ich mit in die
so.
Hölle nehmen würde.
Ja.
Die sind so geil.
Ja, beide. Auf jeden Fall. Und beide sind auch, muss man auch dazu sagen, die sind nicht Klischee-Brasil.
Null.
Die sind melancholisch.
Total.
Die sind wahnsinnige melancholische Platten.
Das wobei
macht
das
ja auch die Stärke.
Melancholie ist ja natürlich das Klischee, was
das
man
ist das, ja, aber es hat sich geändert, finde ich. Es ist irgendwann so diese ja. Brasil-Boogie.
Ja, okay.
Es hat sich von dem Melancholie. Und das ist ja, halt mit diesem Boogie-Kram. Ich muss auch sagen, ich kam mit dem ganzen Boogie-Kram natürlich halt so, kann ich es anerkennen, dass es gut ist, bis zu einem gewissen Grad. Aber das, was mich interessiert, ist die Melancholie eigentlich in der brasilianischen Musik.
Auf jeden Fall.
Also ganz, ganz weit vorne.
Das stimmt.
Um kurz nochmal um diesen, wir waren jetzt wieder in Brasilien, gehen wir wieder zurück. Was hast du dabei, Christian?
Ich habe noch eine Platte von Ricardo Rey und Bobby Cruz, Los Durissimos, The Strong Ones, also die härtesten, würden wir heute sagen. Und spiele von dieser Platte, die ist, oh Gott, aus welchem Jahr ist die? Ich würde jetzt mal blind tippen, 67, aber nicht auf Fania veröffentlicht, Pancho Cristal.
Allegro Records, da sehe ich hier gerade.
Allegro, ja, sie.
Auch New York.
New York?
Okay. Ein weiterer New Yorker Label, okay. die mit sich Salsa beschäftigt, zu dem Zeitpunkt nämlich 68.
68?
68.
Okay. Nicht 67, okay. Ich spiele den Hit der Platte, Pancho Cristal, habe ich schon sehr, sehr oft gespielt und es wurde sehr, sehr oft auch in Köln dazu getanzt.
Ja, deswegen glaube ich, ist die auch auf meine Wantlist auf Discogs. Weil ich irgendwie in einem betrunkenen Zustand höchstens ja nicht schnell ein Foto gemacht habe und dann am nächsten Tag einfach so will ich haben.
Okay, wir haben schon auch aufgelegt, das stimmt.
There we go. Bam!
Hammerstück.
Hammerstück. Interessante Info, nämlich Allegro Records wurde sogar noch vor Feinde gegründet auch.
Guck.
2 Jahre davor, 61, Feinde 63.
63 hätte ich gewusst, 61 nicht.
61, 2 Jahre vor Feinde waren die schon dabei.
Okay, ich glaube 65 kam Vidi Colon zu Feinde mit Hector Lavoe. Lavoe oder Lavoe? Ich habe mich heute lange unterhalten mit Uli.
Konnte ich ja nicht, ich als Udemarie kann ich ja nicht sagen.
Ich weiß es, es heißt jetzt tatsächlich Hector Lavoe.
Hector Lavoe, okay.
Lavoe, weil es ist ja Hector Lavoz, also Hector die Stimme, also El Cantor de los Cantores. Und deswegen heißt es Hector Lavoe.
Das musst du auch sagen, ich finde zum Teil, Willy Colon hat besonders zu gelten gekommen, wenn Hector Lavoe in der Platte, in seinen Alben mit involviert war.
Scheiße, ohne Hector Lavoe ist Willy Colon nix, sage ich.
Ja, halb. Es gibt diese eine Willy Colon-Platte, wo der nicht mit dabei ist. Eine
mit
spätere Willy Colon-Platte.
Mit Ruben Blades, oder was?
Wo der auch 2 brasilianische Samba-Songs covert.
Ja, das stimmt. Da ist Hector Lavoe nicht dabei, das stimmt.
Und
aber Hector Lavoe ist natürlich auch die tragische Figur der Fania-Geschichte. Ja, ich glaube, er ist 88 aus einem 9. Stock von irgendeinem Hotel gesprungen, weil er Depressionen hatte, ist 4 Jahre später an AIDS gestorben, ja. War irgendwie kaputt und als Willy Colon ihn rausgeschmissen hat, das war ja, glaube ich, schon Mitte der 70er, war er einfach
Heroin?
Hat er auch genommen, Kokain, Heroin, also alles, was man irgendwie haben konnte als Puerto Ricaner damals. Und ich glaube, er war einfach total fertig. Und er war natürlich die strahlende Figur von Fania.
Die Stimme.
Und natürlich, wenn man aufwacht nach der Stimme, nach der Party, dann denkt man sich, wie geht's jetzt weiter? Das kennen wir ja auch. Nach dem Auflegen im King Georg. Da machen wir auch morgens auf, so genau. Wie geht's weiter? Und natürlich sind wir auch keine Sänger und wir sind nur DJs, aber wir können das ja auch ein bisschen nachvollziehen. Und wenn man dann auf der großen Bühne steht und dann diesen riesen Erfolg hat und dann wacht man am nächsten Morgen auf und denkt sich so, fuck, Willy Colon hat mich rausgeschmissen. Was mache ich? Mhm. Ich glaube, das ist nachvollziehbar und das ist einfach.
Obwohl, ehrlich gesagt, er hätte auch weitermachen können, egal woanders. Das war fucking Hector Lavoe, so. Das ist ja nicht klar. Irgendein Mann. Also, ist ja, weil man muss auch sagen, ich finde die Platten von Willy Colon, die waren besonders stark, wenn Lavoe dabei war.
Ja, klar.
Anscheinend nicht so den Selbstbewusstsein, der er eigentlich verdient hätte. Auch viel anscheinend, ne? Wenn sowas einen
das
mitnimmt.
Stimmt. Das
muss man auch sagen, Junge, hast du dich schon mal gehört? Deine Stimme ist der Hammer.
Aber ich glaube, Depression und hast du dich schon mal gehört, das funktioniert einfach nicht, die Leute denken halt, sind nix.
Ja.
So.
Ja, das ist das Ding mit.
Und natürlich denken wir jetzt, wir denken das natürlich heute, Hector Lavoe, das ist natürlich das klarste, tollste, reinste.
Und er macht alles mit, auch finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Der geht alle Töne und überall mit, das ist der Hammer. Der passt sich überall
an. Er kann wirklich, wirklich so singen, dass sich sämtliche Unterarmhaare bei mir haben wir nicht dabei, oder?
Nee, haben wir nicht.
Das ist so peinlich.
Ja, eigentlich schon.
So, wir brechen jetzt an der Stelle ab.
Genau.
Wir gehen nach Hause. Wir haben keine Hector Lavoe-Platte.
Ich habe eine halbe, eine Viertel, eine Zentel Hector Lavoe-Platte, wo hier Our Latin Thing, damals, das war mehr oder weniger das Ding, was Salsa noch den großen Schub.
Das war der Film, genau.
Genau, Latin Thing, ein Film von Jerry Masucci. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Das war ein Italiener.
Genau.
Jerry Masucci.
Genau. Masucci, genau.
Masucci, genau.
Ein Italiener, so wie es halt New York ist, ist ein Italiener, ein Jude und ein Haufen Latinos, die Salsa groß machen.
Genau.
Ja, es ist wirklich so.
Ja, auf jeden Fall, ja, genau.
Das ist halt, dann halt New York. Und da war Heckler wohl mit dabei. Also da waren eigentlich alle wichtigen Figuren mit dabei.
Klar. Es waren ja auch die Fania All-Stars.
Richtig. Und der Film, das ist, ich kann für jeder, der sich für Film und Musik interessiert,
der Film ist
den
der anzuschauen, Hammer.
Weil es der Hammer.
Der ist der Hammer.
Es ist letztendlich auch ein Zeitdokument über Fall, New York in den 70er Jahre, ganz klar. Der eigentlich auch, glaube ich, so die Stimmung der Stadt relativ wieder gut gibt. Gut zusammenfasst,
super.
was zu diesem Zeitpunkt eigentlich in New York los war. Für viele Leute, das eigentlich auch gar nicht so im, ich glaube, viele haben das gar nicht so im Kopf, was für ein Style da teilweise abging.
Nein.
Da gibt's, ich habe neulich nochmal auch so ein Salsa-Video, ich glaube, das ist auch sogar Teil so ein Mitschnitt von den Filmen, wo auf einmal auf der Bühne eine von den Sängern oder von den Tänzern startet und fängt an zu tanzen und du denkst so, das ist eigentlich Breakdance schon fast.
Ja, klar.
Geht auf den Boden und rollt sich und
das ist ja auch genau das, was
rastet aus auf diese Salsa-Partys, noch viel vor Breakdance eigentlich groß war.
Vor Rap und Breakdance,
genau. Und denkst so, hä? Das ist Breakdance in den 70ern.
Man darf nicht vergessen, dass wir natürlich immer über Studio 54 reden und über Boogie und Disco und schwule Subkultur und so weiter. Andy Warhol, die Factory und so weiter. Aber wir vergessen sehr, sehr oft irgendwie Puerto Rico und die Barrio und Spanish Harlem und so weiter. Genau. Und wir vergessen das hier in unserer Wahrnehmung. Und es ist natürlich
eine Schande. Ein bisschen.
Wir sind ja da, um das zu ändern, Hermes. Ja,
so sieht's aus.
Wir tun das und wir machen das jetzt mit Our Latin Thing.
Our Latin Thing. Und ich spiele vielleicht meine Lieblingssong aus der Platte. Und
Estrella
zwar,
Estefania? No.
Nee, Lamento de un Guajiro, Ismael Miranda.
Auch super. Der Playboy.
Der Playboy.
Wir haben alles drin, ne? Irgendwie sagen wir mal, die Disco-Kultur, wir haben die Anfänge des Rap, quasi Breakdance und so weiter. Und wir haben natürlich Salsa, also als Vorläufer, klar.
Als Vorläufer, ganz klar.
Man versteht das einfach teilweise nicht, also sagen wir mal, die schwarze Kultur, den Rap und so weiter, wenn man nicht irgendwie diesen Aufbruch in den Barrios Mitte der 70er nimmt, was Fania und Salsa ausmachte. Ich habe Aufnahmen gesehen, natürlich war ich nicht da, logischerweise, ich war 6 oder so. Das waren Blockpartys, da würde ich heute noch ein Hunderter, ach was rede ich, ein Zehntausender zahlen, um dabei gewesen zu sein. Das ist einfach fantastisch. Da kommen irgendwie, da wird eine provisorische Bühne aufgestellt, dann kommen so ein paar Sänger, da kommt irgendwie so ein paar Bläser und so weiter und dann der Bass. Wichtig bei Salsa, vergisst man oft, der Bass, also Bobby Valentin, der Bass.
Die Kongos. Beispiel,
die Kongos, aber der Bass. Und das ist einfach ein Gefühl, das ist Hammer.
Ja,
das kann man heute, also ich kann es gar nicht beschreiben.
Ja, ich finde es auch, das ist halt unsere europäische Sicht drauf auf New York, das ist halt häufig wird Salsa vollkommen zu Unrecht vergessen.
Vergessen, das stimmt.
Einfach vergessen, nicht thematisiert, dabei war sie ein kompletten Teil der New Yorker Kultur. Mitte der 70er Jahre.
Ja.
Anfang der 70er Jahre.
Anfang der 70er bis wann kam das? Wann war es zu Ende? Wahrscheinlich mit Rap und dann irgendwann natürlich kam Reggaeton, aber das ist natürlich auch 20 Jahre später.
Ja, ja, Reggaeton kam, ich muss aber auch sagen, das ist halt mit Reggaeton
Jennifer Lopez. Es gibt ja einen Film.
Ivy Queen mag ich sehr gerne. Ivy Queen, ich weiß nicht, ob du die kennst.
Kenn ich nicht.
Das ist so für mich so die Reggaeton-Figur schlechthin, zusammen vielleicht mit, ich vergesse, wie der Typ heißt, auch Puerto Rico, also beide Puerto Ricaner.
Ja. Aber es gibt ja einen Film über Hector Lavoe, ich glaube, der ist mit Jennifer Lopez und Marc Anthony, tatsächlich.
Oh Gott.
Habe ich nie gesehen, aber.
Das will ich auch nicht sehen.
Ja gut, aber immerhin gibt es einen Film über ihn, ja.
Schade, so. Dass Mark Anthony, ich meine, Entschuldigung, von allen, klar, okay, Mark Anthony ist eine wichtige Figur für die lateinamerikanische Kultur. Jennifer Lopez auch. Aber Mark Anthony wird auch in Lateinamerika hochgefeiert. Warum? Was ist los mit uns?
müssen wir jetzt gar nicht diskutieren, ja. Weil wir können das nicht beurteilen. Wir müssen mal weitermachen mit dem.
Genau, das ist die
Einstellung. Mit dem, ich mache mal noch einen Non-Fania-Track vom Orchester Zodiac. El Adios heißt die Platte, auch schwer zu kriegen. Las Costumbres heißt das Stück und es ist, glaube ich, auch von 72 oder sowas. Das weißt du, glaube ich, besser.
72? Genau, das ist von 72, genau.
Guck mal, steht noch nicht mal drauf. Ich weiß es einfach.
Ja, Las Cito. Costumbres.
Las Costumbres.
Bam. Hammer. Super. Cover ist der Hammer und allem. Auch das erste Label, die wir dabei haben, Horoscope Records, das nicht aus New York kommt, sondern aus Puerto Rico.
Ja, das weiß ich. Aber das
wusste ich nicht, habe ich gerade noch kurz rausgeholt. Ja.
Okay. Ja, mein Gott. Also ich meine, wir können jetzt natürlich noch 20.000 Sublabels von irgendwelchen.
Es ist ja nicht mal ein Sublabel, ne?
Das ich weiß, nein. Also kleine Labels spielen. Ja. Also wir wollen ja auch nicht irgendwie rare Salsa spielen, sondern wir wollen ja
ein gutes Salsa spielen.
Richtig, Hermes.
Ja.
Diese Platte ist von vorne bis hinten top. Schwer zu finden übrigens auch. Sage ich gar nicht ohne Stolz, weil sie ist mir irgendwann zugeflogen, sagen wir es mal so. Und wir haben sie schon oft zusammen gespielt, im Lücherpark und so weiter zum Beispiel. Da haben wir ja schon
Latin
Thing Sachen gemacht. Genau. Und da haben wir sie auch gespielt.
Und auch für die jetzt gerade hören.
Zugeschaltet
haben. Zugeschaltet haben, online sind oder was auch immer. Im King Georg, Bütchen, sind Christian und ich immer wieder.
Das stimmt.
Diesen Sommer war es eigentlich ein sehr schöner Sommer auch da.
Ja, war super. Wir waren dreimal da, glaube ich.
Genau,
ne? Das war dreimal mega. Da. Es hat mega Spaß gemacht.
Stimmung hat immer gut funktioniert. Es hat immer gut funktioniert. Fall, ja. Das war echt, dass wir hoffen, dass es nächsten Sommer genauso weitergeht.
Wir wollten aber auch jetzt, sage ich kurz mal, im Januar, Februar im King Georg eigentlich, wenn es irgendwie funktioniert, mal eine kleine Salsa-Indoor-Party machen. Mal schauen, für wen.
Es wär eigentlich
wäre gut
für die Stimmung. So, wir gehen jetzt zurück zu Larry Harlow und ich habe jetzt noch zwei Platten dabei.
So.
Und ich glaube, ich spiele tatsächlich sein drittes Studioalbum Elexihente. Das ist ein bisschen, wo ich mich auch auf diese Platte freue ich mich natürlich aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen, ich mag die sehr gerne und zum anderen ist es zweite US-Pressung, die ich mir in Kolumbien ergattert habe, für knappe 15 Euro.
Hervorragend.
Hervorragend.
Super, Hermes.
Ja, es ist, und es ist eine tolle Platte.
El Exigente ist super. El
Exigente.
Mega.
Es ist ein bisschen wie Surf. Es hat sowas, so ein bisschen so ein Surf-Style auch.
Wir haben das vergessen natürlich zu erwähnen. Boogaloo hat sich natürlich nach diesen Tito Puente und Machito Sachen entwickelt. Also sprich, zwischen den afrokubanischen Sachen und der Salsa hat sich Boogaloo entwickelt. Also dieses ganze Ding, wo man so R&B tanzen wollte, Soul etc. pp., Motown, Stax. Also sprich, sagen wir mal Ende der 60er. Das heißt also, wir haben afrokubanische Rhythmen, Machito, Tito Puente, ganz grob gesagt, und irgendwann die Salsa und dazwischen war der Boogaloo. Ganz
und klar. Der Boogaloo, muss man auch sagen, ist ein Ticken Gitarre, es war rockiger.
Rockiger, souliger, R&B, eager, genau. Ja. Genau.
Ich finde, es ist sehr surfy auch. Also es erinnert,
surfy auch, ja.
Es erinnert ein bisschen an Surf-Music der 60er, 70er Jahre.
Auf jeden Fall, natürlich.
Welcher Band könnten wir jetzt?
Dick Dale, ja. Das Deltones.
Ja, sowas, genau.
Aber unterm Strich muss man auch sagen, Boogaloo ist toll, aber man hört 3-4 Stücke, I Like It Like That und so. Und
bin komplett bei dir.
Man ist dann irgendwann bedient.
Genau.
Und Salsa kann ich 2000 Stücke hören, yes, und ich bin nie gelangweilt, weil so, Boogaloo ist halt so, ja, Gott, ist halt so Soul. Soul ist gut, aber Soul langweilt auch schnell. Salsa, mich persönlich, langweilt das nie.
Ja, das so. Ich bin da sehr bei dir. Ich finde so, vor allem Boogaloo ist sogar noch, ich finde, das ist vor allem ein Ticken langweiliger, und ich mache das langweiliger in Ausführungszeichen.
Ja, klar, natürlich.
Insofern, dass es dieses Rockige, finde ich, ist ein bisschen
Genau.
Das ist der Rhythmus für Boogaloo.
Es ist der einzige Rhythmus.
Genau.
Und das Salsa hat halt total viele Rhythmen.
Genau. Und das ist halt, du bist bei Salsa vom Rhythmusgefühl her, du hast das viel mehr. Es wird ja viel mehr angeboten.
Auf jeden Fall.
Und Boogaloo, ich habe bei Boogaloo immer so, dass es scheint, dass es halt so ein kurzlebiger Modeerscheinung war.
Ja,
Genau. Es hat ja auch tatsächlich auch sich nicht so etabliert wie die anderen Musikrichten. Das ist ja auch
nicht. Nee, das stimmt. Wir wollen auch nicht drüber urteilen. Wir waren ja nicht dabei, aber.
Also so vom Gefühl her, was
ist schon
so
gut.
Rüberkommt.
Ja, ist schon gut.
Ich mag das.
Ich mag's auch.
Es gibt ja auch tolle Boogaloo-Stücke.
Ja, genau.
Zweifelsohne.
Auf natürlich. Jeden Fall. Use it before you lose it, Bobby Valentin.
Deswegen wollte ich auch spielen, weil ich finde,
es dabei?
Ist, nee, also ich meine, deswegen wollte ich auch dein Stück spielen, weil es ist ein toller Boogaloo-Nummer ist.
Ja.
Auch Teil der Geschichte.
Ja.
So, was hast du noch dabei?
Ich habe noch aus den späteren Zeiten von Fania Records, nämlich von 1983, das Orchestra Salome dabei. Das ist auch ein Orchester, da haben alle die gleichen Anzüge an und alle die gleichen Oberlippenbärte. Und das ist natürlich eine Zeit, als Fania, ich will jetzt gar nicht sagen, auf dem absteigenden Ast war, aber nicht mehr, vielleicht nicht mehr diese Wands hatte. Und wir haben Orchestra Salome mit Vicente El Coreton dabei.
Interessant auch, Entschuldigung, das ist ganz kurz nochmal.
Mach mal.
Es tauchen keine von den klassischen Salsa-Namen da drauf, ne?
Nicht einer.
Kein einziger.
Also weder Jerry Masucci noch, also niemand.
Niemand, genau.
Also Ray Barretto nicht. Also wir haben hier.
Wenn man auf die Credits geht,
dann. William W. Melosso, José Nugent, Eduardo Tito González, Abraham.
Keinen von denen.
Ich kenne niemanden davon, genau.
Kein einziger.
Niemanden.
Trotzdem eine tolle Platte, zweifelsohne.
Ist eine der besten aus den 80ern.
Ja, es ist eine super Platte.
Ja.
So, welche Nummer hättest du denn gerne?
Entschuldige bitte, ich habe schon gesagt.
Ich habe es noch mal.
Vicente El Carreton. Ba, 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 bam, bam. Vicente El Carreton.
Der Gesang ist auch der Hammer, finde ich.
Mega, oder?
Es ist super. Das ist halt so das Schöne dran, dass es immer, ich weiß nicht, ob wir das so hören, weil wir so viel mit der Musik zu tun haben, aber es ist immer komplett anders.
Es ist halt einfach sehr hoch. Auch.
Ja.
Und es ist einfach so, es ist eine Tonhöhe, die einen total trifft.
Ja. Ja, ist sehr gefühlsvoll.
Nee, aber Hermann,
das ist sehr gefühlsvoll.
Ja,
das
stimmt.
Sehr gefühlsvoll.
Ja, aber es ist einfach ein Ding, wo das Herz sofort aufgeht und du sagst,
bin bei dir.
Das Zeug geht sofort ins Herz rein und du sagst nicht, ja gut, denk ich mal drüber nach, das ist irgendwie so irgendein Typ, der irgendwie ein bisschen singt, sondern du denkst so, fuck, der trifft mich, wenn du die Musik magst, sofort mitten ins Herz. Und das ist das Entscheidende. Er trifft dich mitten ins Herz. Und du bist sofort drin, ob du jetzt irgendwie Bolivianer bist oder ein scheiß Düsseldorfer, das interessiert niemanden. Du bist einfach, wenn du das magst, drin.
Angel El Morales, ich hab nie von dem Typ gehört, muss ich auch sagen. Es gibt auch ich finde keine Infos gerade über ihn. Das ist, who is that? Der ist einfach, das ist irgendwann aufgenommen und ist einfach.
Angel El Morales, Cantantes, genau. Jorge Piro Mireva, ja.
wer ist das?
Aber ist egal, weil
ja, es ist voll entscheidend
für uns ist ja, das ist einfach.
Genau.
Genau.
So, und genau, damit wir, wenn jetzt auf meine letzte Platte und auch meine Lieblings-Halo-Platte, Salsa.
Salsa.
So ist das Album betitelt.
75, glaube ich, ne? Kann es sein?
Ich glaube, du hast recht, es ist 75. Ich musste nochmal genau direkt nachgucken. Salsa kam 74 raus.
74, entschuldige bitte. Genau.
74, Fania Records. Also wirklich ziemlich viel tollen Songs drauf. Das ist die ganze Platte ist da. Ist der Hammer.
No quiero, Vampo, Silencio, No hay amigo. Eigentlich ist jedes Stück, da hast du vollkommen recht, Hermes.
Jedes Stück ist der Hammer.
Monströs.
Ja, ja. Jedes Stück auf dieser Platte ist ein Banger. Si. Einfach.
Und wir wollen einfach noch mal kurz Larry Harlow, El Julio Maravilloso feiern, der dieses Jahr leider verstorben ist, weil er immer ein bisschen untergeht, obwohl er der musikalische Arrangeur von Fania war. Und
der war in so viel Platten.
Wir lieben ihn.
So, also einfach so eine wichtige Figur.
Also ganz ehrlich, Hermes, ich sag dir jetzt mal drei wichtige Figuren für mich. Das war Willy Colon, Hector Lavoe und Larry Harlow. Das sind die drei entscheidenden Figuren.
Sehe ich genau. Eins zu eins genauso, ganz klar.
Johnny Pacheco, guter Flötenspieler, cooler Typ, Fania-Gründer mit Jerry Masucci, aber nicht cool. Aber die drei, die wir genannt haben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ganz klar, auf
die waren
jeden
cool.
Fall. Das sind die Besten. So.
Sí.
La trigueña Encarnación, cuando se pone a bailar, no hace más que tararear lo que la orquesta interpreta. Su compañero Tomás, como la conoce bien.
Warum ist das so runtergegangen? Warum gibt es keine Salsa-Partys?
Warum? Also, ja, also wir haben gerade gesagt, wir lieben brasilianische Musik, wir
auf
lieben
jeden Fall. Jazz,
bla.
New Wave, alles.
Alles.
Zweifelsohne.
Aber Salsa, wenn ich aufwache und Salsa höre, also ich wache ja nie auf und höre Salsa, aber wenn ich es aufwachen würde, ich würde denken, fuck, ich will nur das hören.
Also ich muss sagen, es gibt zwei Musikrichtungen bei mir, die ganz, also ich musste dann sagen, es wäre ganz klar Salsa.
Ja.
Und ich musste mich schweren Herzens zwischen Dub und New Age. Also New Age meine ich einen guten New Age natürlich.
Okay. Als zwei, oder was?
Also Salsa 1. Genau, Salsa 1. Und also wenn ich mich für zwei, aber für eins geht nicht. Ich will gar nicht denken, darüber nachdenken, dass ich mich für einen entscheide. Salsa wäre ganz klar mit dabei. Und dann ist es die Frage Dub, was ich großartig finde.
Finde ich auch gut.
Oder wirklich der gute New Age. Natürlich ist New Age eine total behaftete...
Ich verstehe, was du meinst, ja klar.
Total behaftete Namen, wo man sich denkt so, bäh. Aber es gibt so viel guten Kram, was natürlich...
Ich sage dir, an Nummer zwei ist bei mir John Coltrane. Ja, fucking hell, okay. Kommt nichts, fucking nichts ran bei mir.
Ja, ich meine, das ist halt, ja, ich, ja, ja, Dub.
Dub ist auch super. Ich liebe das, Dub, ich liebe Dub, ja, also wirklich, ja, ja. Aber...
Ich weiß, das ist...
Aber weißt du, im Sommer das Fenster aufmachen... Und Salsa hören, bei mir zu Hause allein, ist so ein Gefühl, wo ich sage, da kommt nichts ran. Aber John Coltrane hören, kommt auch nichts ran. Und Dub an drei. Also Salsa, John Coltrane, Dub.
Also John Coltrane als eine Musikrichtung. Ja, ja, ja. Doch, das ist tatsächlich, muss man auch sagen. Also ja. die Art von Jazz...
Ich kann auch Joe Henderson sagen oder Alice Coltrane. Ja, also dieses klar. Ganze
ich weiß, was du meinst,
weil sehr konzentrierte Spiritual-Zeug.
Genau, das, ich weiß, was du meinst, weil das ist nämlich, wenn du John Coltrane Jazz sagst, das ist eine ganz bestimmte Jazz, die mich halt...
Ich höre ja nicht die Prestige-Alben von ihm, die finde ich okay, aber
die find ich okay.
Die späten höre ich gerne. Genau.
I have to say, like, as someone who doesn't know much about salsa and didn't listen to much salsa, like, I did sound for a few salsa concerts this year. And the thing I noticed about it, I think more than anything, is that it's relentless. Like, mm-hmm. It's not like, you know, you listen to the Pixies and it's like, you have the loud part and the quiet part. Or orchestral music is like that too. You have like the quiet part and then it goes to the big part. Salsa is just the big part all the time. It's just relentless, in your face. And also the way it's designed in terms of its acoustics, like you just have these loud, powerful instruments, like this, the banging drums and the bass and the brass, and like when these guys from Colombia played at King Georg,
mm-hmm. Yeah,
this thing, this metal thing, like a cheese grater.
Yeah,
it was so loud. I put a microphone on it. I don't remember what it was called, but I put a microphone on it. It looks like a cheese grater. Right?
Yeah.
And this guy started playing it and I was like, okay, I'm not going to need this microphone. I just turned it off straight away. And it was like, even though everything else was mic'd up, this cheese grater was like, I wish I could remember the name of this
power.
Thing. Yeah, yeah. That's so what it is. Just the whole time, like the perfect speed for dancing, this really loud in-your-face energy the whole time.
Sure,
they did
sure.
actually do one or two like acoustic songs and stuff. But the salsa songs themselves... they're just like that the whole way through.
That's true. A friend of mine told me he went to a Celia Cruz concert in Hamburg 30 years ago, I think, and he was pretty fucked up and he didn't want to go there. And he said, okay, Celia Cruz, she might have been boring. And he stood there and Celia Cruz came to the stage and she turned to the public and she said, Azúcar, and every fucking body danced. including him. And it was really... she said, Azúcar, and everybody, all right, I'm into it. Fuck my terrible mood. Yes.
Yeah.
Yeah, I guess that's the crowd was... like, all the salsa shows I did, it was also... the crowd, I think, played a really integral part, you know? Because everyone knows why they're there, you know? Everyone came...
Sure.
Yeah.
You know, for that reason... and so that's what they want. They want it to be this like just relentless dance party.
Yes.
It's about dancing. I mean, you must say it's like, I cannot listen to salsa and don't dance.
No.
Like I move. Like even if I'm not officially dancing, a part of me is moving all the time. My feet is like, my hand is like, something is just like, all the time I'm like, okay, now it's a time where actually I'm starting like, what, my hips? Can someone just help me?
But I find it quite brave in a way because, you know, like, you know, with my band, when we're sitting around writing songs and stuff, we're always thinking about this like dynamic of like, okay, now we have the loud part and then we'll do the soft part. And we think about it like in this kind of like mountains, you know, like you go up and you go down like this kind of contour of tension. But the salsa guys are like, no, fuck that shit.
They're
gonna dance like, the whole time, 100%.
Yeah.
That's true.
Yeah,
it's quite brave, really. I think.
And I think it's like the like Musikleistung, you know. Like I think it's like it might be. I'm not a musician, but when I listen to it, I think it's like, okay, this is like a whole band giving 200% from the moment onward they start, till the end.
Yeah,
this might be. Exhausting.
Well, and they have everything. They have piano, bum 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 bum.
Yeah.
And they have the brass section, and they have the congas and the bongos and the African section.
Yeah. The guitar sometimes
they have
too.
Guitar and the bass.
The bass.
So they have. So they have
the singer, the core,
chorus, and the chorus. Singer,
and the timbales. And the
timbales.
Everything.
The
rhythm instruments.
Huge.
Bum bum.
There's
so many instruments.
The guys that impress me the most are the bass players because oftentimes.
Bobby Valentin.
Yeah, but no,
favorite musician.
No, I just mean. Valentin. I just mean like Bob, when you watch the salsa bass, oftentimes they're not doing much.
No.
And they just do, do the whole way through, you know? Like, but just like.
Perfect. Really, check Bobby Valentin playing. He's amazing. I love him so much.
Yeah. But they always have a smile on their face as well, you know? Just like,
It's about style too. Yeah. This is like the nicest thing about salsa. It's like there is a love for style.
Sure.
There is a huge love for carrying out like an attitude, representing the attitude.
Sure.
Like embracing this attitude of like being like a, being cool, but without being stupid, you know, like, just like you're there on the streets, you know, like like a street guy,
yeah,
being cool. Yeah. So this is like, and when you see the movie, like from the record that I brought with our Latin thing, everyone's just like fucking cool, but like for real fucking cool.
Yeah.
This is like, they got attitude all the way through.
Yeah.
That's true. Yeah.
So, yeah.
Anyway, yeah, it's pretty cool. And I the other thing that I find interesting about it is like from a, like I said, from a person that doesn't know much about it, is like acoustically, like the combination of the instruments is quite interesting, because you have like these really loud instruments, like your brass section and stuff and the cheese grater, combined with like quite quiet instruments, actually, like the, I don't know, like the piano. Piano's not actually as loud as you think. It's
not that loud, but it's very important, because it plays bum 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 bum.
But I guess my point is like this, I don't know the history of the music really, but I can imagine it was some combination of like, yeah, obviously the Cuban dance music and jazz, and but also like the technology itself and the ability to like have microphones, you know,
sure,
and to and to put like some really loud brass stuff with some like fairly quiet piano, and I mean, and a bunch of singers. You couldn't really do that just acoustically in a club.
This
it wouldn't work.
This is why the 70s is the time.
Yeah.
Because this is the time where the, like the instrument, like the technology was ready for it in a way too.
Yeah.
It's like the technology, of course, played a big role.
Mm.
20 years ago was cha-cha-cha.
Sure. But that's why the piano... That's why Larry Harlow was so important, because he had the role, the magic role. He made very, very silent. He made the fundament for all the music, in my eyes.
Yeah, yeah, totally. I would say he's like the beat conductor.
And he's, of course, the brass section, they played loud. Willie Colon, he played the trombone in a way nobody did before and after him. It's really amazing how he played the trombone. It's incredible. He played it like in a silent way, like Miles Davis played his trumpet. Really adorable. And then he had Willie, Hector Lavoe, but my man, Willie Harlow, Larry Harlow, he played.
Yeah, it's... There's really so much nice interviews with Larry Harlow. I can really recommend to every music fan.
I love Larry Harlow.
To listen to interviews to Larry Harlow, listen to his stuff.
See.
Actually, a thing is like, ich glaube, es wäre auch gut, also es ist grundsätzlich, also ich glaube auch, dass viele im King Georg, also viele Jazz-Fans, die können eigentlich nur Salsa lieben.
Auf jeden Fall, ja klar.
Weil das ist halt, das ist organische Musik. Durch und also eben schon auf seine sehr Klischee, also es ist wirklich organische Musik. Das ist für Jazzfans, muss das eigentlich
mega
das Nonplusultra sein.
Ich kann nur ankündigen, Hermes, wir machen im, wenn es wieder geht, Januar, Februar, machen wir mal eine Salsa-Party.
Auf jeden Fall. Aber wir können auch das gern auch so machen, dass wir die Salsa-Party auch, was ich mir auch gut vorstellen könnte, wir könnten sogar am Anfang von Cha-Cha-Cha bis Boleros.
Ja, ja, machen wir auf jeden Fall.
So eine richtig gute Kurve, ja, in der man so die Zeit hat, die Drinks langsam zu nehmen, warm zu werden und am Ende einfach auszurasten.
Ja, ich hab voll Bock drauf.
Ja, ich auch, immer. So, das und ich glaube, wir hätten auch das Ding gepackt. Christian, vielen Dank.
Hermes, vielen Dank.
Für Anthony, vielen Dank.
Anthony, super.
Wie immer, top, eine schöne Stimmung hier im Studio. Im Studio vom Gigi. King Gigi.
Jetzt müssen wir auf jeden Fall noch tanzen gehen, aber die Frage
ist, wo? Die Frage, wo?
Vielleicht zu Hause. Ich klicke mal Hause. Larry Harlow auf.
Ich habe auch gar nicht, ich muss das sagen, ich glaube, ich habe nur 4 oder 5 Harlow-Platten. Nicht viele.
Ich habe, glaube ich, alle.
Wundert mich nicht.
Ich bin älter als du, Hermes.
Ja, ich habe noch Zeit.
Ich wünsche euch eine gute Nacht.
Genau.
Ich bedanke mich wirklich herzlich. Hermes, war top.
Es hat Spaß gemacht, es war super. Und wir sehen uns hoffentlich alle in den Dancefloor bei der nächsten Salsa Party.
Arrivederci, Roma.
Ciao.
Ciao.